Krebs leben, die Podcast-Reihe zum Mammakarzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten.
Hallo allerseits, liebe Patientinnen, liebe Patienten, meine Damen und Herren. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer Sie uns gerade zuhören. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Krebs leben. Hier geht's mal nicht heute um einzelne Krankheitsbilder oder Therapiekonzepte, sondern es geht um etwas ganz anderes, was mir aber ebenso am Herzen liegt. Es geht um künstliche Intelligenz in unser aller Alltag. Und auch in der Medizin macht künstliche Intelligenz ja enorme Innovationssprünge im Augenblick. Und gerade auch bei uns in der Krebsmedizin, in der Onkologie. Und wenn Sie mal Hand aufs Herz als Hörerinnen und Hörer an künstliche Intelligenz denken, was löst das eigentlich bei Ihnen aus? Macht es Ihnen noch Angst oder weckt KI Neugier in Ihnen? Oder vor allen Dingen Hoffnung? Kann ja alles sein. In Berührung gekommen sind Sie ganz sicher schon mal mit künstlicher Intelligenz. Vielleicht werden Sie auch in einem Smart Hospital behandelt, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, möglichst viel an digitalen Ideen in den Alltag umzusetzen. Es gibt schon einige spannende Ansätze. Vor kurzem ist eine super Publikation in der Zeitschrift Nature herausgekommen. Da ging es um künstliche Intelligenz in der Brustkrebsvorsorge, bei der Mammographie. Wenn man da KI-Programme zusätzlich zu den Augen der erfahrenen Radiologen drauf gucken lässt, gibt's noch bessere, noch präzisere Diagnosen. Ähnliches gilt auch in der Prostatakrebsdiagnostik oder bei den Dermatologen in der Hautkrebsdiagnostik. Und was mich ehrlich gesagt im Augenblick ganz besonders fasziniert, ist die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Pathologie. Sie wissen, der Pathologe ist ja derjenige, der das Krebsgewebe untersucht unter dem Mikroskop und mit immer feineren Methoden bis in die Zellen und in die Gene, in die molekulare Ebene hineinschaut. Und da kann künstliche Intelligenz unfassbar viel beschleunigen, verbessern, verfeinern. Das wird in den nächsten Jahren die Krebsmedizin revolutionieren, um mal so ganz vorsichtig zu formulieren. Auf jeden Fall ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen draußen in der Versorgung, in Praxen und in Kliniken heute schon viele KI-Programme nutzen. Zum Beispiel, um die bestmögliche Therapie für sie herauszusuchen oder um eine passende klinische Studie zu finden. Experten in einem molekularen Tumorboard nutzen KI, um zu gucken, was könnte bei einer bestimmten Genveränderung eine optimale Therapiestrategie sein. Und. Und da habe ich mir gedacht, weil wir in den nächsten Jahren viel über KI in der praktischen Anwendung reden werden, machen wir einfach mal zum Auftakt einen Podcast, der Mut machen soll. Und Krebs leben heißt ja unsere Staffel und ich finde, das passt sehr, sehr gut, heute mal mit zwei Experten zu sprechen, die ein tolles Buch geschrieben haben, um Mut zu machen, um KI im Alltag zu präsentieren. Das Buch, ich habe es gerade hier in der Hand, hat den schönen Titel »Der Kühlschrank, der dich auf Diät setzt«. Und es ist ebenso lustig wie anregend geschrieben und die beiden Autoren sind unsere Gäste heute, ich freue mich sehr. Professor Jochen A. Werner, Mediziner, Kollege, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen. Hallo Jochen.
Hallo.
Und Professor David Matusiewicz, Ökonom und Professor für Gesundheitsmanagement an der Hochschule für Gesundheitsökonomie, ebenfalls in Essen. Hallo David.
Hallo Friedrich.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid und ich habe neulich, noch gar nicht lange her, letztes Wochenende erst von eurem Buch erfahren, habe es dann direkt gelesen und war total begeistert und bin auf Seite 79 gleich auf den Pflegeroboter Pflegepepe gestoßen. David, magst du kurz mal erzählen, was der kann, was der macht?
Genau, ich muss es erstmal einordnen oder verorten. Also wir haben ein Buch geschrieben über KI im Alltag und dort gibt es ein Haus. Und in diesem Haus wohnen ganz viele Roboter in verschiedenen Räumen, ne? Der Küche, dem Arbeitszimmer, dem Wohnzimmer, der Garage und so weiter, dem Garten und alles, was sozusagen in so einem Haus zu finden ist. Und Pflegepepe ist eben ein Roboter, der sich insbesondere um die Älteren kümmert, die wir oft vergessen. Also bei all diesen Themen vergessen wir oft die ganz Jungen, die auch in diesem Buch sind, die Kinder und eben die ganz etwas Älteren. Und Pflegepepe ist eben ein Pflegeroboter, wie man ihn sich heute schon gut vorstellen kann, der durch das Haus fährt und durch seine Sensorik zum Beispiel Stürze erkennen kann. Jetzt kann man sagen, jeder hat Recht auf seinen Sturz, aber es ist doch toll, wenn bei einem Sturz auch ein Notsignal zum Beispiel gesendet wird. Oder Pflegepilfe kann erinnern an Medikamenteneinnahmen oder ein Familienbild machen oder. Also ist Teil der Familie, Teil der robotischen Familie aus Platinen, Plastik und unterstützt insbesondere hier, wie gesagt, die Älteren, die in dem Haus wohnen, im Alltag. Und das ist eine Vision von ganz vielen Robotern, die da keuchen und fleuchen, die eben zusammen mit den Menschen in Zukunft immer mehr zusammenarbeiten werden. Wenn wir uns anschauen, Pflegenotstand und all diese Themen, die wir da haben, werden wir wahrscheinlich keine andere Wahl haben, als uns zu Hause auch möglichst gut es gemütlich zu machen, dass wir erst gar nicht sozusagen in Probleme kommen, dass wir eine Unterfinanzierung haben. Familienbasierte Pflegesysteme werden ein Thema sein. Ja, und dann ist Pflegepepe da, der auf Rollen oder auf Füßen in Zukunft mitmacht und mitpflegt und die Angehörigen bei der Pflege unterstützt.
Das ist eines von vielen Beispielen aus eurem tollen Buch, das sehr, ich finde, unterhaltsam und auch anschaulich deutlich macht, aber auch eindrücklich, wie Mensch und Maschine zu einer Symbiose werden können. Und das ist, glaube ich, auch so der Hauptansatz eures Buches. Jochen, wenn du so an den Alltag der Universitätsmedizin in Essen denkst, wo hat denn zum Beispiel künstliche Intelligenz dem Pflegenotstand, um bei dem Thema mal zu bleiben, schon ein bisschen Abhilfe geschaffen? Kann man das schon so sagen?
Also es ist jetzt schwierig, das nur auf die Pflege runterzubrechen, weil wir uns ja vergegenwärtigen müssen, dass natürlich Pflege, aber auch Ärzteschaft und viele andere in einem Bürokratiewahn versinken. Also die verbringen ganz viele Zeit damit und da sind wir offen gesagt noch nicht ausreichend weit, weil wir eben sehr viel Dokumentationspflichten haben. Und das wird einen großen Schritt bringen, wenn man diese Last von all den Menschen im Krankenhaus nimmt, die für Menschen da sein sollen. So. Aber trotzdem, wir haben schon einiges digital bewirkt. Wir sind seit 2015 unterwegs, quasi unter der Überschrift Smart Hospital. Und Smart Hospital, fragt man sich dann, was bedeutet das? Das ist eine Einrichtung, die sich stärker als bisher auf den Menschen fokussiert. Und Mensch bedeutet dabei Patient, Angehörige und auch Mitarbeitende. Und um deren Belange wirklich bestmöglich abzubilden, setzt man Digitalisierung ein. Und da ist Digitalisierung eben ein Mittel zum Zweck und nicht ein Selbstzweck. Ja, und das haben wir gemacht, zum Beispiel bei der Einführung der elektronischen Patientenakte. Ich komme ja aus einer Zeit, wie auch du, Friedrich, wo wir ganz viel Akten gesucht haben. Das ist unerträglich gewesen. Und da sind wir mit der elektronischen Patientenakte heute so weit, dass die keiner mehr missen möchte. Es möchte keiner seine Papierakte zurück. Das bedeutet, da ist ein Fortschritt und entlastet auf jeden Fall. Dann haben wir eine, ich nenne es jetzt mal digital basierte Notaufnahme gemacht. Das bedeutet, wenn jemand zu uns kommt, dann wird idealerweise schon vom Rettungsdienst werden Daten an die Notaufnahme geliefert, so dass die Ärztinnen und Ärzte, die Pflege, die dort arbeitet und andere Berufsgruppen frühzeitig informiert sind, damit die dann wissen, wie es gleich weitergeht. Idealerweise so, dass eine ganze Kette angestoßen wird von, oh, da hat jemand wahrscheinlich einen Schlaganfall und bis wohin geht denn das noch, dass man nicht so viel telefoniert und so. Und so sehen wir, haben wir verschiedene Beispiele. Wir haben ein Zentrum für virtuelle Realität. Wie kannst du diese sogenannten VR-Brillen nutzen, um besser zu unterrichten oder um auch Patientinnen und Patienten ein Gefühl zu vermitteln? Zum Beispiel, wenn man sagt, man macht einen Verbandswechsel bei Brandverletzten. Der ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber wir wissen aus der Forschung, wenn man diese Menschen quasi in eine Art Schneelandschaft mit einer solchen Brille bringt, gedanklich, dann sind auch solche Schmerzen zu reduzieren. Oder wenn wir, also die Kinderärzte, Kinder trainiert haben, dass sie, wenn sie eine Kernspintomographie, eine Magnetresonanztomographie bekommen, dass sie das mit einer solchen Brille trainieren können, schon zu Hause trainieren können, damit sie nicht in eine Narkose gesetzt werden müssen. Und das sind alles viele kleine Anwendungen, aber die zeigen, wir haben schon ein paar Projekte, die die Menschen ja unterstützen.
Super, super, super spannend. Wie würdest du denn die Akzeptanz all dieser, ich sag mal, digitalen Tools einschätzen? Die Akzeptanz bei Patienten, Angehörigen, Pflegenden, aber natürlich auch bei den Ärzten, bei unseren Kollegen.
Also, ich sage es so, wenn man gar nicht weiß, dass es da läuft, dann ist das alles wunderbar. Die Menschen akzeptieren es und sagen, Gott sei Dank, das ist so wie beim Navigationssystem im Auto. Man sagt dann, prima, ich habe da hingefunden. Wenn man jetzt sagen würde, entschuldigen Sie, Sie steigen in ein Auto ein, das Auto arbeitet jetzt mit künstlicher Intelligenz und wird Sie mit künstlicher Intelligenz zum Zielort bringen, dann sagt schon jeder, was passiert da? Und dann noch in einem Krankenhaus, wo dann einer sagt, ja, und nachher entscheidet der Roboter über Leben und Tod. Und da ist das Problem. Also die Akzeptanz ist da. Wir müssen ganz viel aufklären, wie du das auch in deinen einleitenden Worten gesagt hast. Und man hat sehr, sehr viel Nutzen davon, von einer besseren Diagnostik und. Aber wir müssen den Menschen sagen, dass diese künstliche Intelligenz nicht im Fahrersitz sitzt und alles für sich selbst entscheidet, im Einzelfall vielleicht über ein Schicksal von einem Menschen, sondern dass es Menschen helfen kann, nochmal so als Check-up zu dienen oder ermüdende Arbeit zu erledigen, unfassbar viele Briefe zu schreiben etc. Ja, und da sind wir dann bei, dass die Akzeptanz hergestellt wird. Aber es ist ein Thema, die Akzeptanz.
Gibt ja mittlerweile auch schon KI-Programme, die Arztbriefe selbstständig schreiben. Ich glaube, die Akzeptanz wird peu à peu wachsen. David, du bist ja viel unterwegs, du bist Keynote-Speaker und kommst wahnsinnig viel rum mit vielen Leuten zusammen. Wie ist dein Eindruck von der Akzeptanz digitaler Ideen in der allgemeinen Bevölkerung?
Also ich habe hier eine ganz klare Meinung in den letzten Jahren, weil ich, wie gesagt, jetzt sehr viele Vorträge gehalten habe vor verschiedensten Gruppen, auch Altenpflege, gestern noch. Heute Medienagenturen, davor Automobilindustrie oder sonst wo. Und wir arbeiten, wir lieben irgendwie, ich weiß nicht warum, aber wir lieben Mythen und irgendwelche Geschichten, die sagen, der Deutsche will das nicht, der Mensch will das nicht. Und wenn ich dann frage, wo kommt das denn her? Dann kann mir keiner so richtig sagen, wo das herkommt, weil das ist so ein Narrativ, das sich irgendwie reingesetzt hat, durch Medien wahrscheinlich verstärkt. Und man plappert das einfach weiter. Und wenn ich dann frage, ja, wo kommt das her oder warum, wovor habt ihr Angst oder nicht Angst? Dann kommt da meistens gar nichts mehr zurück. Also Jung und ich haben ja eine Studie gemacht, die heißt die Faxen-Dicke-Studie, wo wir wirklich 3000 Menschen am Ende befragt haben, wollt ihr die elektronische Patientenakte? Ja, nein. Wollt ihr digitalen Impfausweis? Ja, nein. Wollt ihr, das weiß nicht, eure Daten ins Krebsregister gehen? Ja, nein, zu Forschungszwecken. Und komischerweise kam bei dieser Studie zwischen 80% und 90% der Menschen teilweise höher raus, ja, natürlich wollen wir das, wieso denn nicht? Also wir haben einfach mit Ja, Nein antworten lassen, auch so ein Bauchgefühl heraus. Und ich habe auch noch die These, dass viele mit den Themen überhaupt nichts anfangen können. Bei diesen ganzen Befragungen teilweise, da werden Leute auf der Straße befragt, wollt ihr die EPA, elektronische Patientenakte? Da kann sich kein Mensch was unter vorstellen. Und dann sagt man im Zweifel Nein. Und wenn das noch so ein bisschen kritisch geframed ist, dann erst recht. Und also wie gesagt, ich glaube, die Akzeptanz ist höher, als wir glauben. Und ich glaube auch, wie Jochen gerade sagt, dass man nicht alles irgendwie erstmal auseinanderfummeln muss. Ich weiß nicht, ob man das mitgekriegt hat, aber seit ich glaube, zum 1.1. dieses Jahres hat Österreich zum Beispiel das Fax abgeschafft. Wir haben einfach gesagt, doch, das Gesundheitswesen ohne Fax. Punkt. Das haben wir einfach durchgedacht. Da hat man nicht jeden Bürger befragt, ob das Faxgerät im Gesundheitswesen sinnvoll ist, weil auch da kann man das und will man das gar nicht einschätzen. Man will ja nur irgendwie seine Daten da haben und will behandelt werden. Wie das abgerechnet wird, wie das kommuniziert wird, ist auch völlig egal. Also da wünsche ich mir an der Stelle ein bisschen mehr qualifizierte Gespräche. Und ich glaube, wir haben eine hohe Bereitschaft da, die eher so vorgehalten unter Medien und eben Politik da ist, die sozusagen fast schon den Bürger entmündigt, indem sie ihn in den Mund legt, dass das alles irgendwie gefährlich und böse ist und am Ende das Leben aus ausmerzen wird. Und genau da setzt ja unser Buch an, dass wir in auf eine positive Art und Weise das Ganze mit lustigen Geschichten aus dem Alltag eben mit einer lockeren Art und Weise auch die positiven Seiten aufzeigen wollen.
Genau. Ich sehe das genauso. Die Bereitschaft ist da, aber wir haben viel, ich sag mal, Aufklärungsbedarf noch. Wir haben Infobedarf in der Bevölkerung. Und da ist euer Buch tatsächlich ein super schöner Beitrag. Der Kühlschrank, der dich auf Diät setzt, dem Untertitel Lustige Geschichten zu deinem Alltag mit künstlicher Intelligenz. Wie seid ihr drauf gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, ich fange mal an. Also, wir sind drauf gekommen, weil wir uns mit dem Thema künstliche Empathie lange beschäftigt haben. Da hatten wir einen Arbeitstitel, wenn dein Smartphone mit dir weint, ne, sowohl positiv wie auch negativ. Aus verschiedensten Gründen haben wir eben das Ganze dann eben zu genau diesem Buch gemacht. Auch weil der Verlag, mit dem wir am Ende gesprochen haben, gesagt hat, das Spannendste in diesem Buch ist diese Kühlschrankszene, weil die nicht so abstrakt ist, weil sich jeder Mensch entsprechend daran reinversetzen kann. Und tatsächlich, der Kühlschrank polarisiert die Menschen. Und das ist auch mal gut für die Diskussion. Die einen sagen mir, wie kann mein Kühlschrank mir sagen, was ich essen soll? Und die anderen sagen, es ist super, wenn der sozusagen meine Gesundheit im Blick hat. Und diese Polarisierung auch, das wollen wir ja bewusst diskutieren in dem Buch. Wir sagen ja nicht alles toll, sondern auch diese Roboter nerven, diese Roboter bevormunden. Und wir versuchen, an beide Seiten abzuheben. Das war dann der ausschlaggebende Punkt, um das so zuzuspitzen, damit jeder visuell, wenn man das Cover sieht, schon einen gewissen Blick hat und sich vorstellt, wie er oder sie vor dem Kühlschrank steht und was in Zukunft alles passieren kann. Also wir versuchen dann sozusagen die breite Masse damit zu erreichen.
Vielleicht habt ihr Lust, nochmal ein paar Beispiele aus eurem Buch zu bringen, wo die Roboterfamilie spannende Dinge tut.
Ja, fange ich vielleicht mal an. Es gibt den Zahnfried bei uns. Zahnfried ist die intelligente Zahnbürste. Nun denkt man, und wir haben ja, oder viele von uns haben so eine elektronische Zahnbürste, und da gibt es auch schon Messverfahren, die können einem sagen, wie lange man die Zähne putzen soll. Aber Zahnpflege geht noch weiter. Es ist so, dass die Zahnpflege quasi auch beinhaltet, wie ist eigentlich die Schleimhautbeschaffenheit. Also, dass wir uns mehr um auch solche Diagnostikverfahren kümmern können. Und das spielt sich dann in der Mundhöhle ab. Und dann brauchen wir natürlich genauso von der Zahnbürste die Informationen. Wie ist das? Gibt es da Unregelmäßigkeiten? Und. Wir haben im Moment das Thema Plaque-Analyse. Ja, kann man sagen, Hauptsache Plaque ist nicht da. Aber wenn man sich, das wissen wir von Zahnärztinnen und Zahnärzten, mal so eine Plaque-Analyse machen lässt, dann denkt man, oh Gott, was habe ich doch alles in meinem Mund? Und dann kommt da viel, das ist der Einstieg, sag ich mal, in die Mundhöhle. Und wir haben aber auch die intelligente Toilette. Das ist bei uns Throntrudder. Throntrudder analysiert, was von oben runterfällt. Und auch das ist keine Spinnerei. Es gibt solche intelligenten Toiletten, die heute schon, also einmal natürlich den Inhalt analysieren können, bis hin, ist das blutig, wie verhält sich der Stoffwechsel quasi, die aber auch die Sitzdauer analysieren können und einem den Hinweis geben können, pass mal auf, was sitzt du hier noch rum? Es ist eigentlich alles passiert. Und vor dem Hintergrund haben wir solche intelligenten Unterstützungssysteme, wo man dann einen Hinweis bekommt. Oder ich will noch erwähnen, unseren Spiegel, intelligenten Spiegel, Sigi Schön. Sigi Schön blickt einen an jeden Morgen und sieht, ja, wie ist der Jochen Werner drauf? Heute eher ein bisschen negativ. Dann spiele ich doch mal ein bisschen stimulierende Musik ein. Oder ich sehe, meine Güte, dieser Fleck, dieser Hautfleck, den er da am Schlüsselbein hat, der hat sich doch jetzt schon verändert. Wenn ich das vergleiche mit vor 4 Monaten, vielleicht mache ich mal einen Termin beim Hautarzt. Und so kommen diese Gedanken rein und wir sehen, wie könnten Geräte miteinander agieren, um dem Menschen zu helfen. Das kann natürlich ein bisschen auf die Nerven gehen, wenn man dann auf die Waage Wiegfried geht und Wiegfried sagt, pass mal auf, ich alarmiere jetzt endlich den Kühlschrank Kühlbert, weil das mit dem Gewicht, das passt nicht mehr. Ja, und dann haben wir den Bogen hergestellt.
Die Waage würde bei mir möglicherweise auch aktiv werden im Augenblick. David, welche Beispiele fallen dir noch ein aus eurem wirklich netten Buch?
Ja, also wie gesagt, das sind ja 30, 40 Roboter und Die sind alle irgendwie auf ihre Art und Weise lustig. Also ich finde auch den Streit zwischen Mikrowelle Max und Backofen Backbernd gut, weil die neuen Backöfen können auch Mikrowelle und auch die sozusagen Mikrowellen haben Angst, in Zukunft arbeitslos zu sein und bekämpfen sich sozusagen auf ihre Art und Weise, wer die Hoheit über dann die Mikrowellengerichte eben in Zukunft hat. Und diese ganzen Intrigen, Liebesgeschichten in dem Buch, also auch Roboter können auch vielleicht eine Beziehung zueinander entwickeln, indem sie um Algorithmen entsprechend buhlen. Also von daher, ich glaube, das Ganze, ich glaube, die Interaktion zwischen Mensch, Robotik, Tier aus Fleisch und Blut und eben, wie gesagt, ältere, jüngere, ich glaube, das macht dieses Buch aus. Nicht sozusagen standalone, die einzelnen Technologien, sondern, wie du sagtest, gerade auch die Symbiose in diesem Ökosystem Haushalt. Das ist das, was spannend ist, was zum Denken anregt. Und vielleicht für jeder findet sich dann irgendwo wieder. Der eine, der sein Bürobot bespricht für irgendwelche Terminkonferenzen, der andere im Schlafzimmer Schlaf analysiert, der andere, wie gesagt, wie Jochen sagt, im Badezimmer. Also ich glaube, da lohnt es sich auch, man muss auch nicht das ganze Buch von vorn nach hinten lesen, sondern vielleicht sich die Geschichte rauspicken, die einen besonders interessiert und speziell sich darauf eben zu konzentrieren.
Was ich so schön fand, war beim Lesen, es sind halt alles Beispiele, die es schon gibt. Es ist kein Science-Fiction-Buch. Das muss man, glaube ich, ganz klar dazu sagen. Es ist ein Sachbuch, ein lustig, ein amüsant geschriebenes Sachbuch. Und man merkt, das hat keine KI geschrieben, sondern das ist von warmer Menschenhand geschrieben. Das ist wirklich so. Eine KI kann natürlich auch Bücher schreiben, gar keine Frage. Man kann ja heute tolle wissenschaftliche Artikel auch von KI-Programmen zumindest mal vorschlagen lassen. Da kann man selber noch immer redigieren. Aber so ein Buch, das kann eigentlich nur ein sehr emotionales menschliches Gehirn schreiben. Ich gratuliere euch, dass euch das so schön gelungen ist. Und meine Damen und Herren, wenn Sie Lust darauf haben, mehr zu erfahren, der Kühlschrank, der dich auf Diät setzt, im Vorwort Verlag erschienen. Und wenn Sie zu diesem Thema Digitalisierung in der Onkologie mehr hören möchten, von mir selbst gibt's einen Podcast Onco 3.0 an derselben Stelle, wo Sie uns jetzt hören, auch bei Spotify, bei Apple Podcasts und wo auch immer. Da unterhalte ich mich mit Herstellern, mit Entwicklern, mit Forschern, die digitale Tools entwickeln. Hören Sie gerne mal rein bei Onco 3.0. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass wir jetzt einfach auch Mut machen wollten. Ich glaube, euer Buch macht Mut. Und das ist eine, finde ich, wichtige Aufgabe, die wir alle haben, ob wir in Medien, Universitäten, Patientenversorgung oder wo auch immer tätig sind. Wir müssen der Bevölkerung und in diesem Falle den Patientinnen und Patienten Mut machen, dass das alles gut ist, dass das was bringt. Wir müssen aber auch natürlich deutlich machen, dass wir als Menschen immer ein Auge darauf haben, dass diese Programme nicht zu selbstständig werden. Es ist toll, wenn Sie sehr selbstständig sind, aber Sie dürfen, glaube ich, auch nicht zu selbstständig sein. Ich denke, da stimmt ihr zu, oder?
Absolut.
Ja, dann danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich für diesen Austausch in den letzten 20, 25 Minuten. Ich wünsche euch toi, toi, toi. Ich freue mich auf viele weitere Begegnungen und Gespräche und danke euch für heute. Bis bald.
Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Tschüss. Ciao, ciao.
Krebs leben. Die Podcast-Reihe zum Mammakarzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten.